klar denken, mental stark sein, neues wagen.
Wir machen positive Psychologie hörbar, fundiert, ehrlich und inspirierend.
Willkommen bei Positive Perspektiven. Claudius Mach ist Musiker, Autor und Coach und ein Mensch, der sich selbst neu erfunden hat.
In dieser Folge erzählt er von seiner Kindheit in einer restriktiven Glaubensgemeinschaft, seinem Ausbruch aus alten Mustern und dem langen Weg zu einem selbstbestimmten Leben.
Mit dabei seine Musik, seine Worte und eine Haltung, die berührt.
Wir sprechen über posttraumatisches Wachstum, Sinnsuche, die Kraft von Geschichten und wie Musik helfen kann, eine eigene Stimme zu finden.
Ein Gespräch über Schmerz und Stärke, Schatten und Licht und darüber, wie wir durch das Erzählen unserer Wahrheit nicht nur uns selbst, sondern auch andere ein Stück heile machen können.
Hallo Marjana.
Ja, hallo liebe Melanie.
Wie schön, dich zu sehen.
Ja, da sind wir wieder. Schau mal. Und wir sind heute wieder nicht alleine.
Ja, wir haben Besuch, nämlich unseren wunderbaren Gast Claudius. Hallo Claudius.
Hallo ihr beiden.
Hallo Claudius. Schön, dass du Weg zu uns gefunden hast und dass wir heute eine spezielle Folge mit dir aufnehmen dürfen.
Ich freue mich auch sehr, darüber sprechen zu dürfen.
Ja, ich bin mir schon sehr sicher, dass es auch sehr spannend wird, weil wer dich kennt, und ich habe das große Glück, dich zu kennen, der weiß, dass du eine bewegte Lebensgeschichte bis hierher hast und dass du jetzt deine bewegte Lebensgeschichte auch aufgeschrieben hast. Und auch darüber werden wir mit Sicherheit heute zwischendurch sprechen. Und ja, ich habe auch direkt eine erste Frage an dich. Wer bist du eigentlich heute, lieber Claudius?
Ja, ich bin heute glücklich verheirateter Mensch und Mann. Und ich produziere und spiele Musik und produziere Podcasts und Musik für Unternehmen und bin auch Männertrainer und habe bei meiner lieben Frau Nina Deißler jahrelang eine Ausbildung zum Coach gemacht und bin sehr froh, das, was ich erlebt habe und überlebt habe im Leben, Menschen helfen zu können, besonders Männern, sich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen und ein glückliches Leben führen zu können.
Wow, da hast du wahrscheinlich keine Langeweile.
Nein.
Mit Aufgaben, die du jetzt ausgezählt hast. Aber sag mal, was hat dich dazu gebracht, deine Geschichte aufzuschreiben?
Ich bin jetzt 59 und ich glaube, vor 13 Jahren, da war ich 46 Jahre alt, da hatte ein Gast in unserem Haus, also meine Frau und ich, wir hatten ein Seminarhaus und wir hatten Gäste, eine Bildhauergruppe, und der Meister Bildhauer, der hat immer gesagt, erzähl doch mal was aus deinem Leben. Ich habe gehört, du bist Zeuge Jehovas gewesen in deiner Kindheit. Erzähl mir mal eine Geschichte. Und dann habe ich angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Und daraufhin waren alle still im Raum. Und dann hat der Egon, ich glaube, so hieß er, ja, Egon gesagt, das musst du aufschreiben. Und dann hatte ich ein längeres Gespräch auch mit meiner Frau, die ja selber Schriftstellerin ist und viele Bücher schon rausgebracht hat, im Gegensatz zu mir. Und ich habe gesagt, wie fängt man denn da an? Und sie sagte, fang einfach an, das erste Kapitel zu schreiben. Das war vor 13 Jahren. Und dann war es wirklich ein wilder Ritt, bis es fertig wurde. Es lag dann auch 6-7 Jahre in der Schublade. Und ich habe viel erlebt, und also im Schreibprozess. Und ich kann sagen, also dieses Buch zu schreiben hat mich, glaube ich, zweimal auch in eine Nervenklinik gebracht. Also ich hatte zweimal richtige Abstürze, weil es so intensiv war, die Dinge, die ich erlebt habe, aufzuschreiben. Und es klingt jetzt in erster Linie so dramatisch, warum kommt da eine Nervenklinik? Oh, schlimm, was ist das für ein Buch? Es ist halt bewegend, aber es ist auch grotesk und bizarr und zum Schmunzeln. Es sind verrückte Geschichten mit Tiefgang. Und ich habe es aufgeschrieben eigentlich, um mich wieder heile zu machen. Und als ich fertig war, mal Zehner, da stellte ich fest, also ich glaube, vor einem Jahr war ich fast fertig und dann half mir nochmal meine Frau und ein Freund, es sauber hinzubekommen, dass alles stimmt, passt und auch die Rechtschreibung stimmt. Und da stellte ich dann fest, als ich fertig war, war ich gesund.
Wow, sehr
was für eine Geschichte, ja.
Ja.
Kenne eine Überschrift, glaube ich, dass es eine Überschrift ist. Ich weiß es ja auch nicht. Ich habe das Buch ja auch noch nicht gesehen. Die lautet Bibelschmuggel im Korsett, willkommen
ja.
in meiner Kindheit. Das
ja.
Klingt so absurd und
ja.
ich kann mal offenbaren, ich bin streng katholisch erzogen, habe auch echt komische Sachen im Zusammenhang mit Glauben erlebt, aber ich glaube, das, was du erlebt hast, das ist noch eine Nummer mehr, noch eine Nummer krasser und es ist absolut verständlich, dass da ganz viel Heilung auch in dir erstmal stattfinden musste, damit du dich ja dem öffnen konntest, um es dann aufzuschreiben. Und ich finde es total spannend zu erfahren, wie es denn eigentlich war, in einer Welt aufzuwachsen, die so stark ja von außen, von Repressalien bestimmt wurde.
Ja, das stimmt. Und ich sage immer, Melanie, das ist wie eine Welt in dieser Welt, die wir kennen. Und ich habe festgestellt, dass Menschen viel zu wenig auch von so einer Sektenwelt überhaupt wissen. Man weiß ja meistens nur, dass die Zeugen Jehovas an der Tür klingeln und dass sie auf der Straße stehen mit Wachturm unterwachet. Aber wie eng das ganze System ist und was es für jetzt aus der Sicht, wo ich keiner mehr bin, seit 20, 25 Jahren, verrückte Dinge man glaubt und lebt und handelt, das ist schon bizarr. Und was du angesprochen hast, Melanie, mit dem Bibelschmuggel, das ist ein Kapitel, das ich auch bei Lesungen vorlesen möchte, weil man fasst sich einfach an den Kopf, ja, und sagt, was, also um es kurz zu sagen, meine Familie kommt aus West-Berlin und in Ost-Berlin gab es auch Zeugen Jehovas. Und da war es verboten, aber die Religion auszuüben. Die waren im Geheimen, die waren in versteckten Bibelgruppen. Und im Westen hat man deswegen kleine Bibeln gedruckt mit ganz kleiner Schrift, kleine Traktate, Flugzettel und kleine Wachtürme und Erwachete. Und meine Mutter hat so ein Korsett genäht für sich und ihren Mann, also meinen Vater. Und da wurden dann diese kleinen Traktate zu Tausenden reingesteckt, sodass sie sehr dick aussahen. Und damit sind sie dann über die Friedrichstraße Berlin in den Osten gefahren, zur Friedrichstraße, wo die gewohnt haben, und haben die rübergeschmuggelt. Wie es ausgeht, liest man im Buch. Es ist sehr spannend. Aber das ist, als ich wusste das ja nicht. Und wir Kinder sind damals mitgegangen zu diesen scheinbaren Verwandten, die natürlich keine waren. Es waren ja einfach Glaubensbrüder aus Ost-Berlin. Und dann zogen sich meine Mutter und mein Vater oben die Bluse aus, das Hemd aus. Und wir dachten, was machen die denn jetzt? Und dann kam da ein Waffengürtel mit lauter Bibeltraktaten zum Vorschein. Und ich schaue bei der Lesung, dass es halt sehr unterhaltsam auch ist und man einfach auch viel schmunzeln kann. Und den Rest kann man im Buch lesen. Die Sachen, wo man vielleicht auch mal eine Träne weint.
Wow, das ist so interessant. Weißt du, ich habe meine Kindheit in Polen verbracht bis
ja.
zum 23. Lebensjahr. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, in Polen waren Zeuge Jehova auch unterwegs, so wie du
ja.
sagst, an die Tür geklopft. Und erst jetzt habe ich realisiert, die hatten doch auch Kinder.
Ja.
Und das ist, ich habe nie darüber nachgedacht, was die Kinder alles mitgemacht haben und was aus eben diese Kinder geworden ist oder welche Wege die gegangen sind. Und ich finde das grandios, dass du diesen Mut und deine Muse gefunden hast, um das alles in dem Buch zu beschreiben.
Ja, du kannst dir vorstellen, Marzena, dass ich mich auch manchmal gefragt habe, ist das gut, sowas zu veröffentlichen? Und ich merke, ich habe es A für mich geschrieben, aber ich werde immer weiter gefragt, wie das war. Und ich denke, vielleicht können Menschen auch, die vor der Entscheidung stehen, ob sie in eine Religion gehen oder in eine Form dieser Religion, sich das als Entscheidungshilfe nehmen, sich das nochmal zu überdenken. Denn wie du gesagt hast, Melanie, es war ein sehr enges System. Dazu kommt, deswegen heißt das Buch auch, das Kind aus dem Hochhaus. Ich bin in Deutschlands größter Hochhaussiedlung groß geworden, dem Märkischen Viertel Berlin. Und da haben zeitweise 60.000 Menschen gewohnt auf ein paar Quadratkilometern. Ich habe das halt als sehr eng empfunden. Und am Anfang habe ich gedacht, das Buch heißt Die Enge. Und dann ist aber mir aufgefallen, es geht eigentlich um die Geschichte des Kindes aus dem Hochhaus und dem Kind der Zeugen Jehovas. Und deswegen heißt es jetzt Das Kind aus dem Hochhaus. Und bin sehr glücklich damit. Es gibt auch ein Lied dazu, was auf dem neuen Album ist. Habe ich schön aufgenommen mit einem Cellisten, sehr berührend. Aber es ist mir ein Anliegen, dass Menschen eigentlich auch erfahren, was diese Glaubensreligion, also Form, die dürfen, also sie haben ja erwirkt gerichtlich, dass sie nicht Sekte genannt werden dürfen, sondern sie sind eine Glaubensgemeinschaft, aber ich empfinde es wirklich als Sekte, ja.
Ja, also ich finde das ja super spannend, ne? So diese Titel deines Buches, Das Kind aus dem Hochhaus und jetzt Marjana, die sagt, ja Mensch, mir ist gerade klar geworden, die haben ja auch Kinder und ne, keiner hat irgendwie jemals darüber nachgedacht, was bedeutet es denn für die Kinder in dieser Glaubensgemeinschaft geboren zu werden, aufzuwachsen und da ja im Prinzip ihre Wirklichkeit zu finden erstmal. Also ne, wir Kinder sind ja als vollkommen Abhängige von unseren Eltern erstmal in dieser Wirklichkeit einfach natürlich, ohne dass wir sie in Frage stellen, bis dann irgendwann dieser Punkt kommt, wo wir halt doch mal Fragen stellen. Und jetzt ist für mich total spannend, wann war denn eigentlich so der Moment, kannst du den beziffern genau, dass du gesagt hast, ich muss hier raus?
Ist gut, dass du das ansprichst. Jetzt kann ich mich sehr gut erinnern. Der erste Impuls kam, als ich 13 Jahre alt war, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Als ich eine Gitarre in der Ecke habe stehen sehen und angefangen habe, darauf rumzuspielen und es mir dann beizubringen selber. Ich habe mit 13 gesagt, ich möchte, also man sollte dazu wissen, die Zeugen Jehovas gehen nicht nur einmal in der Woche in den Gottesdienst, sondern fünfmal an 3 Tagen sind sie früher gegangen. Und es war mir als Kind zu viel, die Schule, die ganze Verpflichtung und dann 5 so eine Zusammenkünfte. Und ich habe dann sonntags gesagt, ich möchte gerne ab und an mal Fußball spielen. Und daraufhin haben meine Eltern gesagt, wenn ich da nicht mehr mitkommen möchte in die Versammlung, dann stecken sie mich ins Heim. Und das ist so die erste Verzweiflung meiner Mutter, die damals versucht hat zu verhindern, dass ich da ausbreche. Und das war natürlich ein Totschlagargument, als sie in ihrem Frust gesagt hat, du kommst ins Heim, weil mir das so eine Angst gemacht hat. Weil ein Kind, wie du sagst, ich muss dazu sagen, ich habe das ja auch für bare Münze genommen. Ich habe ja gedacht, die Welt ist wirklich so. Es kommt Harmagedon. Harmagedon ist der Krieg Gottes, in dem alle bösen Menschen getötet werden, die Guten überleben. 144.000 kommen in den Himmel und dann gibt es eine neue Regierung auf der Erde. Und ich habe ja als Kind das gar nicht geschafft, geistig auseinander zu klabüsern, dass es Irrsinn ist oder verrückt ist. Und mit 13 dämmerte mir langsam, dass da viele Sachen nicht zusammenpassen, dass halt manche Brüder Sachen leben und andere Sachen erzählen und auf der Bühne predigen und dann ja viele Sachen wie Alkohol oder privater Schießkeller, aber gegen den Krieg sein. Und mit 13 wurde es dann eigentlich gebrochen. Also die haben mich dann gezwungen mitzugehen. Und als ich dann 18 war, fing es an, also der zweite Anlauf mit Auszug aus dem Haus meiner Eltern oder der Wohnung meiner Eltern. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Wahnsinn, ich wollte nur kurz dazu sagen, ich war heute gerade, also vorher in so einer Situation, wo ich gemerkt habe, dass das waren ein paar Minuten oder ein paar Stunden, wo ich gemerkt habe, ich muss da raus, weil ich mich da nicht wohlfühle. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe diesen Raum verlassen und bin nicht wieder zu mir gekommen. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ist das, wenn du so lange in so einem Umfeld lebst, was muss das für Gefühl sein, wenn du das verlässt und dann Richtung Licht und Freiheit läufst? Also muss das wirklich zu dem Moment kommen, dass wir fast Burnout haben? Vielleicht, das ist auch Form von so einer psychischen Belastung, wo du das nicht mehr aushalten konntest, gehst du raus und was ist dann? Was ist dann mit dir passiert?
Also es war, also mit 18 keimte es auf, dass ich gehen möchte, und aber es musste erst so kommen, wie du das eigentlich schon vermutest. Ich war mit 20 so psychisch fertig, mit so vielen Ticks und Marken und Depressionen und Angstzuständen, Panikattacken, dass ich mit 20 für 8 Wochen in eine Nervenklinik reingehen musste und wollte. Und wir müssen uns vorstellen, das war 1986. Da war das noch nicht so publik, Depression. Und mein Vater hat gesagt, was ist denn das? Mein Sohn liegt ja immer nur im Bett und will nicht mehr arbeiten. Was ist denn mit dem los? Der ist faul. Also es war eine andere Zeit, in der man gar nicht wusste, was Depression ist. Ich wusste das auch nicht, was es ist. Hab das dann in der Therapie gelernt. Und es musste bei mir wirklich so weit kommen, dass ich so verrückt geworden bin unter dem Druck, dass ich halt gemerkt habe, ich kann so gar nicht weiterleben. Und da bin ich sehr dankbar, dass damals ein sehr mutiges Team von jungen Ärzten hatten in Berlin in einer großen Nervenklinik eine kleine Abteilung und haben da jüngeren Menschen geholfen, ohne Tabletten, damals noch, ja, aus der Depression rauszukommen. Und da war ein toller Satz. Ich war so ein Häufchen Elend, nervlich, und ich dachte, Gott bringt mich um, weil ich halt Fehler gemacht habe und eine Sünde begangen habe, mit einer Frau geschlafen habe, was nicht erlaubbar ist bei den Zeugen Jehovas. Es ist auch verboten, vor der Ehe halt Sex zu haben. Und dann sagte der Doktor zu mir: Glauben Sie wirklich, Herr Mach, dass ein Gott, wenn es ihn so gäbe, wie Sie es glauben, jemanden, der so traurig ist wie Sie, noch bestrafen würde? Und dann habe ich gesagt, nein. Und das war der Anfang. Und es hat aber dennoch noch gedauert, immer wieder, weil wenn man halt die Zeugen verlässt, dann verliert man eigentlich auch alle Freunde und den Kontakt zur Familie. Und ich glaube, das war sehr schwer für mich. Und ich bin mit 29 gegangen, endgültig dann, vor 30 Jahren. Weil ich immer wieder überlegt habe, schaffe ich das alleine, schaffe ich das? Aber ich hatte ja mittlerweile gewusst, dass die Welt der Zeugen Jehovas, so wie sie mir erklärt wurde als Kind, gar nicht existiert, ja.
Ja, und dennoch ist es die Freiheit, also das, was wir so spontan als Freiheit jetzt bezeichnen würden, ja genau das, wo du jetzt sagst, ja, davor hatte ich auch erstmal echt Sorge und davor hatte ich auch echt mal Manschetten, weil es eben bedeutet, mein ganzes bisheriges Leben ja nicht nur in Frage zu stellen, sondern es komplett aufzugeben und allein dazustehen und ohne Freunde, ohne Familie. Und plötzlich ist natürlich Freiheit gar nicht mehr so frei, sondern das ist ja, also wie hat sich das für dich angefühlt?
Am Anfang, als ich gegangen bin, wir sind ja jetzt in der letzten Woche fertig geworden mit dem Buch, da durfte ich das nochmal lesen. Es ist sehr bildlich beschrieben. Also es war eigentlich am Anfang wie eine Euphorie. Und dann habe ich gemerkt, dass viel Arbeit vor mir noch liegt. Ein lebenslanger Prozess ist das eigentlich, in dem ich immer noch drin bin. Weil ich stelle fest mit 59, dass ich das zwar nicht mehr glaube und auch anders leben kann. Und Freiheit ist mir wirklich mit das höchste Gut geworden. Ich merke trotzdem manchmal in verschiedenen Handlungen, dass ich so erzogen wurde und dass es mich so geprägt hat. Also da ich kann den Menschen gar nicht ausradieren, der ich war. Ich sage meistens immer, ich war wie zwei Menschen. Es gab das Leben und das danach, ja. Und die Arbeit von dem Buch war und von den letzten 30 Jahren, dass ich halt ein Mensch werde und nicht zwei bin. Denn es gab, wie bei vielen Freunden, Marzena früher auch, viele Freunde von mir, die waren Mensch eins in der Glaubensgemeinschaft und Mensch zwei auf der Arbeit oder im Privaten. Und das kann halt zu Schizophrenie führen. Und ja, vor 10 Jahren haben Ärzte dann halt auch diagnostiziert, dass ich eine Form von Schizophrenie halt in mir trage. Und als ich jetzt mit dem Buch fertig war, mit den Korrekturarbeiten, habe ich festgestellt, ich brauche mich nicht wundern, was ich hatte oder habe, weil da, als ich das im Ganzen gelesen habe, dachte ich, da muss man verrückt werden.
Konntest du glauben, dass das deine Geschichte ist?
Sehr, es ist sehr schwer, Marzena. Deswegen hat es 13 Jahre gedauert, weil ich möchte nur und wollte nur das schreiben, was ich wirklich ehrlich so erlebt habe. Und ich habe mich immer wieder gefragt oder manchmal auch, ich habe Kontakt zum Glück noch mit meiner Familie. Ich habe dann auch meine Schwester gefragt, ob meine Erinnerung richtig ist oder ob ich mir das eingebildet habe. Also ich habe ganz viele Prozesse durchlaufen. Ich glaube, 5, 6 Mal das Buch revidiert und Teile umgeschrieben, bis es halt, also es war auch sehr interessant, immer tiefer zurückzugehen und dass mir sogar Sachen eingefallen sind vom Alter von 5 Jahren. Und früher war das alles verschüttet. Und aber es ist für mich an manchen Tagen so, als wenn das gar nicht sein kann, dass es wirklich meine Geschichte ist, wie du gerade gefragt hast. Ja, es kommt mir manchmal so verrückt vor und ich bin so dankbar, dass ich jetzt anders leben darf und auch so glücklich sein darf, dass ich so viel Kraft habe und Lebensfreude und meine Sachen machen darf und so eine tolle Frau gefunden habe, die mich so wirklich aus tiefstem Herzen unterstützt, dass einfach, ich denke manchmal, also beim Korrigieren habe ich gesagt, das ist doch nicht wahr.
Du hast jetzt gerade auch Lebensfreude angesprochen und wir sind hier auch bei Positive Perspektiven Podcast und Positive Psychologie. Liebe Claudius, was denkst du, was für deine Charakterstärken dir geholfen haben, überhaupt sich zu wagen, mit diesen Gedanken zu spielen, dein Leben so zu verlassen und was Neues anzufangen?
Mir hat dieser erste Arzt, den ich eben erwähnt hatte, der hat mir gesagt, also der hat mich begleitet vom Alter von 20 bis ich 30 war. Und der hat zu mir gesagt, Herr Mach, Sie leben noch, weil Sie so eine Lebenslust haben. Sie leben so gerne. Und er, also ich habe ja auch erlebt, das beschreibe ich ja auch im Buch, dass nicht jeder das geschafft hat. Es gab ja auch wirklich Jugendliche, die Suizid gemacht haben, weil sie den Druck nicht ausgehalten haben. Und der Arzt hat gesagt, sie haben so eine Lebensfreude, deswegen schaffen sie das alles. Und ich glaube, dass mir das bis heute hilft. Also ich bin dankbar, leben zu dürfen. Und ich mache auch viele Dankbarkeitsübungen, wenn ich dran denke. Also nicht viele, einige immer wieder, aber ich werde mir immer wieder bewusst, dass es so toll ist, dass ich atmen darf, leben darf und in diesem Land eigentlich machen darf, was ich möchte und frei sein darf.
Ja, das ist super beeindruckend, dass du sagst, also diese Lebensfreude, die hat mir Kraft gegeben, die hat mir auch den Mut gegeben und hat mich getragen, ne, oder trägt mich auch heute noch. Und in der positiven Psychologie und auch in der Psychologie an sich spricht man ja von posttraumatischem Wachstum, also Wachsen aus der Krise heraus und Wachsen trotz Schmerzes. Mhm. Würdest du aus deiner heutigen Sicht sagen, dass du daran gewachsen bist, was du alles erlebt hast?
Auf jeden Fall. Ja. Ich sage einfach ja. Das okay. Ist so. Ja, das ist, also ich spreche ja oft mit meiner Frau. Ich bin jetzt 17 Jahre mit ihr verheiratet und sie mit mir. Und wir sprechen oft darüber, wie wir uns verändert haben in diesen ganzen 17 Jahren durch gemeinsames Leben, gemeinsames Arbeiten, Seminare geben, Coaching lernen, nehmen und geben und also ich deswegen empfinde ich das so, dass ich bin zwar immer noch das Kind aus dem Hochhaus, aber ich habe das Gefühl, dass ich eine völlig andere Gedankenwelt habe als Zeuge Jehovas. Und das ist ja das Wachstum überhaupt, da rauszukommen, denn das da eine Gemeinschaft zu verlassen ist nicht schwer, also in Anführungsstrichen, man muss eigentlich nur gehen, aber das bleibt ja alles im Kopf und die ganzen Gebote und Verbote müssen gar nicht mehr ausgesprochen werden, die waren ja alle in meinem Kopf, ich habe das ja selber mit mir gemacht und ich bin echt dankbar, also ich habe angefangen, als vor, glaube ich, 15 Jahren meine Frau auf zu Seminaren zu begleiten. Und ich habe, glaube ich, 100 Seminare mit meiner Frau mitgemacht als Unterstützer. Und das macht so viel Gutes mit meinem Kopf, diese positiven Gedanken, positive Psychologie und überhaupt konstruktive Ansätze, sein Leben zu verbessern, was aus seinem Leben, aus meinem Leben zu machen. Das hilft mir jeden Tag.
Ja, und hast du ja vorhin gesagt, du bist auch Coach für Männer und unterstützt Männer auf ihrem Weg, ein zufriedenes, im besten Fall sogar glückliches Leben für sich zu führen. Und würdest du sagen, dass deine Erfahrungen dir da hilfreich sind als Unterstützer? Und in welcher Form unterstützt deine Erfahrung vielleicht auch diese Männer?
Ich glaube, also ich versuche mal einen Bogen noch mal zu schlagen. Mir ist aufgefallen, dass mir Menschen halt auch sehr geholfen haben. Also wie diese Ärzte oder Trainer, aus diesem alten Denken rauszukommen. Also so fing es halt bei mir, ich habe Lebenslust, okay, aber mir hat dieser Arzt sehr geholfen, mir haben andere Therapeuten sehr geholfen, Trainer geholfen und ich habe gemerkt, dass ich früher halt sehr einsam war und die Männer, die ich treffe, sind meistens auch einsam und ich merke, dass ich ihnen helfen kann, in zum Beispiel ihr Leben zu gestalten. Also viele Männer gehen nur arbeiten, kommen nach Hause, essen was Schlechtes, gucken Film und gehen schlafen und gehen wieder arbeiten. Und ich habe halt gemerkt, dass Gemeinschaft, Freundschaften zu haben zu Männern und zu Frauen und halt sich, dass man halt wirklich lebt und nicht nur arbeiten geht oder keine Vision hat vom Leben, dass mir das geholfen hat, halt gesund zu werden und ich bin dabei und es ist auch verrückt. Es kommen natürlich zu mir die Männer, die ähnliche Dinge erlebt haben oder sich in Situationen befanden, die ich kenne. Und deswegen passt es so gut. Und sie sagen oft, dass ich ein Vorbild bin für sie, weil sie sehen an mir, dass man es schaffen kann, aus solchen Situationen herauszukommen und sich zu verändern. Und dabei helfe ich ihnen eigentlich. Und das, jetzt habe ich deine Frage nicht ganz beantwortet.
Doch, eigentlich hast du sie schon beantwortet, wie du auch die Männer dabei unterstützt mit deiner Erfahrung, indem du ja ihnen ja Vorbild bist, indem du ihnen
Vorbild
ja.
Und es ist was Interessantes passiert, dass ich die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, sehr intensiv fühle. Und das war mir früher, lag das mir im Weg, weil ich zu viel gefühlt habe. Und jetzt ist es so, dass ich damit gut umgehen kann, jetzt mit fast 60, dass ich das aushalte, wenn ein Mensch sehr traurig ist, wenn ich merke, dass ein Mensch deprimiert ist oder hoffnungslos und nicht weiß, was er machen kann aus seinem Leben. Und mir hilft es, dass ich das so frisch gehalten habe in mir drin mit meiner eigenen Geschichte und dann ploppen manchmal einfach Bilder auf und die bespreche ich dann mit den Klienten und dann sagen die immer, woher weißt du das? Und ich sage, irgendwann verrate ich dann nach 2 Monaten, ich fühle dich einfach und dann ploppen diese Worte auf und dann stelle ich dir eine Frage und dann gibst du eine ehrliche Antwort. Aber früher war das sehr schwer, Marzena. Wenn jemand gehustet hat, habe ich mitgehustet.
Ja, ich wollte schon sagen, das ist so Mitgefühl, so Advanced Empathy und ja, ich glaube, Musik ist auch dein treuer Begleiter, oder?
Ja, das habe ich fast schon wieder vergessen. Du hast recht. Mit 13 habe ich diese Gitarre in der in einem Zimmer eines Freundes stehen sehen, habe angefangen, so ein bisschen zu klimpern und dann hat mir mein Vater eine Gitarre geschenkt. Und ich glaube, dass ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe in diesen ganzen Situationen, die ich euch gerade beschrieben habe. Ich habe, glaube ich, als ich jünger war, 5 bis 7 Stunden am Tag Musik gespielt, gesungen, Texte geschrieben. Auch als ich in dieser Nervenklinik war, habe ich 100 Texte abgetippt in eine Schreibmaschine und dann Lieder draus gemacht. Und das ist bis heute so, dass mir das wirklich hilft. Es hat mich auch unterstützt in dieser Zeit, als halt Covid über die Welt galoppierte. Da war ich so froh, dass ich ein Instrument spielen kann und Musik machen kann, weil ich habe immer das Gefühl, Musik hat mir geholfen, nicht verrückt zu werden. Das mitzuteilen, aufzuschreiben, wie ich mich fühle oder zu beschreiben, wie andere Menschen sich fühlen, Lieder über andere Menschen zu machen, mit anderen Menschen, das macht mich auch sehr glücklich. Deswegen trete ich mit meiner Frau so gerne auf.
Ja, wie ist es dazu gekommen, dass du zu deinem Buch ja ein, also ich glaube, so rum ist es, ne? Zu deinem
ja.
Buch ist ein Album entstanden und nicht aus deinem Album ist ein Buch entstanden.
Stimmt.
Hat es auch einen Zusammenhang mit deiner Liebe zur Musik und mit dieser ja fast schon therapeutischen Wirkung von Musik für dich?
Es ist so entstanden, Melanie, vor 13 Jahren habe ich mit dem Buch angefangen. Und vor, lass mich überlegen, 15 oder 2014 ist mir das Lied eingefallen, Das Kind aus dem Hochhaus. Und beim Schreiben, also während des Schreibens, ist mir das Lied eingefallen und das singe ich auch oft auf Konzerten. Und dann habe ich es wieder ein bisschen vergessen. Und während ich das halt seit 2, 3 Jahren zu Ende schreibe, das Buch, sind mir wieder beim Schreiben viele Lieder eingefallen, die das begleiten, das Buch. Also hinterm Hochhaus begannen die Felder oder ein Lied über Berlin und die Gassen mit der Mauer drumherum. Und ich habe dann einfach jetzt in diesem Mai, glaube ich, das Album, das kannst du auch bei Spotify und als Streaming hören, wenn du möchtest.
Habe ich schon.
Hast du schon gehört.
Und, ich da, höre das gut.
Und auch auf alten Platten sind Lieder drauf, die eigentlich zu dem Buch gehören. Und da bin ich ganz froh, dass man heutzutage so Playlists machen kann. Ich habe schon eine Playlist gemacht zu dem Buch, auch mit den Liedern der 80er. Aber das ist nebenbei halt passiert und dann hat mich das Lied eigentlich dazu gebracht, das Buch so zu nennen, Das Kind aus dem Hochhaus. Dass es zusammenpasst und wie beschrieben, ich fand den Titel Die Enge. Das klingt ja wie ein Thriller und das Kind macht mich doch emotionaler ein bisschen.
Ja, das trifft es ja auch sehr gut, ne? Also es trifft ja genau den Kern der Geschichte, dass es ja nicht mehr der erwachsene Mann ist, der in diesem Hochhaus wohnt und ein Stück weit ja auch gefangen ist in dieser Glaubensgemeinschaft und in seiner Welt, sondern es ist halt das Kind, was ja inzwischen sich von dem Hochhaus gelöst hat und ein ganz und gar anderes Leben führen darf.
Ja. Und das Dritte, was ja noch dazu kam, zu diesem, also weshalb ich auf die Idee kam, es überhaupt aufzuschreiben, dass halt ich in dem Berlin mit der Mauer drumherum groß geworden bin. Und das ist halt die dritte Enge und Begrenzung. Einmal die Religion, einmal die Hochhaussiedlung und dann einmal die Mauer. Und da hatte ich sehr viel Arbeit investiert und ich würde mich freuen, wenn jüngere Menschen, so 16-Jährige, 20-Jährige, die nicht dabei waren und das nicht erlebt haben, die Zeit des Berlins mit der Mauer, das Buch kann für die wie eine Zeitreise sein.
Also auch die Aufforderung an jüngere Menschen.
Im Grunde ja, ist mein Wunsch. Jüngere Menschen, die auch Fragen haben und ich treffe immer wieder, wenn ich jüngere Menschen treffe, haben ja die meisten die Frage, was wird aus meinem Leben, was wird aus mir, was soll ich arbeiten? Ist es richtig, wenn ich mich jetzt dafür entscheide oder soll ich jetzt was anderes machen? Und das könnte Jugendlichen, also ich hätte es gelesen als 16-Jähriger.
Ja, passt ja auch zu deinem Wunsch vorhin zu Beginn des Gespräches, dass du gesagt hast, ja, auch Menschen, die noch auf der Suche sind nach,
Ja.
möchte ich mich einer Glaubensgemeinschaft anschließen oder nicht,
Genau.
ne? Und das ist ja in dem Alter auch ein Thema. Also ich weiß das zufällig, weil, ne, meine Tochter ist im Moment 17 und beschäftigt sich genau mit diesen Fragen, woran glaube ich eigentlich und was, also will ich zu einer solchen Gemeinschaft gehören und will ich mich diesen Regeln unterwerfen, egal welche Glaubensgemeinschaft es ist, gibt es ja Regeln, die wir vielleicht
Ja.
gut finden, und dann gibt es wieder Regeln, wo wir von vornherein sagen, ach nö, aus meiner heutigen Perspektive lehne ich die einfach mal ab. Und, ne, und dann in Kombination damit, dass junge Menschen ja sich grundsätzlich diese Fragen des Lebens stellen,
Ja.
ist natürlich super, um
Ach
Antworten
ja,
wahrscheinlich
im
auch zu
Grunde ist
finden.
es wirklich, wie du es sagst, also es ist ein Herzenswunsch, dass junge Menschen das lesen. Und ich bin jetzt nicht das Marketing-Genie. Also ich habe das jetzt geschrieben, aber ich gucke gerade, wie ich das mache, dass es halt auch junge Menschen trifft und dass sie das finden können. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Bücher haben uns ja immer im Leben geholfen, eigentlich gute Bücher. Und ich weiß nicht, ob es ein gutes Buch ist, aber mir haben wirklich Bücher, auch als ich jung war, geholfen, einfach das Leben zu verstehen oder halt Entscheidungen treffen zu können. Anhand der Vorbilder anderer Menschen, die schon mehr erlebt hatten.
Ich finde, da passt gerade gut die Frage, was bedeutet für dich, Claudius, wachsen trotz Schmerzen?
Also wachsen trotz Schmerzen bedeutet für mich, dass ich zunächst einmal bereit bin, mir die Sachen anzugucken, auch wenn es Schmerzen bereitet, weil es nicht einfach ist, ich sagte es immer, in meine Abgründe zu gucken, in meine dunklen Seiten. Ich habe immer versucht, im Leben so ein freundlicher, lächelnder Mensch zu sein und diese anderen Seiten, was nicht so schön ist, schreibe ich auch in dem Buch über Seiten, die nicht so toll sind an mir, um dass man sieht, es ist ein Mensch und nicht einer, der sich da verherrlichen möchte. Aber halt Wachstum trotz Schmerzen bedeutet für mich, dass ich bereit bin, es nicht dem Zufall zu überlassen, dass es schon irgendwie werden wird und dass, wenn ich heute Nacht schlafen gehe, es morgen früh weg ist. Sondern dass ich halt mich beschäftigen muss, auch mit meiner Geschichte oder mit den Dingen, die mir im Wege liegen oder in Anführungsstrichen mir auch Hilfe suche. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich schaffe das nicht alleine. Und habe mir dann Hilfe gesucht, früher bei Therapeuten, später dann bei Trainern, habe Kurse besucht, um Sachen halt zu lernen und halt bei mir selber auf die Schliche zu kommen. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich als Zeuge Jehovas früher und Kind sehr viel belogen habe, weil ich gemerkt habe, dass meine Wahrheit gar nicht erlaubt war, wenn ich ge gesagt habe, was ich denke, habe ich Bestrafung erfahren, wurde ich bestraft. Und deswegen ist mir aufgefallen, dass ich gelogen habe, dass ganz viele andere, die ich kenne, die groß wurden, auch gelogen haben und dann halt im Grunde wurden wie zwei Menschen. Und Wachstum trotz Schmerzen, dass ich mir auch die Schmerzen antue, dahin zu gucken.
Ja, total wertvoll. Auch für alle, die den Podcast jetzt hören, und vielleicht auch manchmal dazu neigen, in den kleineren Dingen des Lebens sich auch selbst zu belügen. Das
Ja.
kennen wir, glaube ich, alle, dass wir manchmal dazu tendieren, uns auch mal selbst was vorzumachen, um es uns vermeintlich einfacher in dem Moment zu machen. Und ja, meine Frage an dich wäre, lieber Claudius, was gibst du eigentlich Männern mit, die sich ja befreien wollen von genau solchen Selbstlügen?
Das ist jetzt in aller Kürze natürlich eine anspruchsvolle Frage. Warte, was?
Das stimmt.
Sag's noch mal. Kannst du es noch ein bisschen noch mal? Dann habe ich Zeit zum drüber nachdenken. Also
Ja,
was ich
also
Männern
was.
mitgebe?
die sich befreien wollen aus dieser Selbstlüge, aus diesem eigentlich ja selbstgebauten Gefängnis oder vielleicht auch manchmal aus dem Gefängnis, was vielleicht durch Glaubenssätze uns ja auch gebaut wurde, die wir in der Kindheit gehört haben.
Ich glaube, das ist ja so auch in der Arbeit, du kennst es ja auch als Coach und du auch, Marzena, dass das eigentlich damit anfängt, dass ein Mann oder auch eine Frau natürlich bereit ist, dahin zu gucken und sich mir zu öffnen und sich selber ehrlich mitzuteilen. Und es ist natürlich ein Prozess. Deswegen, wenn ich Männer begleite, geht es meistens 3 bis 6 Monate, weil wir festgestellt haben, in 2 Wochen verändert sich kein Leben so schnell, es sei denn ein Wunder passiert. Aber das ist ja eine andere Geschichte mit den Wundern. Die habe ich ja hinter mir gelassen. Und das eigentlich dieses ehrliche Mitteilen und ich fange an mit denen im Coaching ihre Werte zu erarbeiten. Also ich fange meistens an, dass die Klienten sich hinsetzen und überlegen, was möchte ich im Leben, was sind meine Werte? Und die meisten fragen, ja, was heißt denn Werte? Und dann schicke ich ihnen so eine Liste, die kennt ihr, so eine Werteliste. Und dann fangen sie oft an, sich zum ersten Mal nach langer Zeit damit auseinanderzusetzen, was sind meine Werte, ja? Also, und ich habe das Gefühl, über diese Festlegung von 5 bis 7, 8 Werten und dann Fragen, die ich ihnen dazu gebe und Dinge, die sie ausarbeiten, dass sie dann anfangen, über sich nachzudenken, wer sind sie, was und was haben sie auch für Kindheitswünsche vielleicht gehabt und die sie begraben haben. Und ich merke halt, dass das, wie man rauskommt aus den Lügen, indem man bereit ist, mit einem anderen, mit einem Gegenüber zu sprechen, weil alleine kann ich mich den ganzen Tag belügen. Ich habe ja keine Instanz, die mich in Frage stellt. Und ich habe das Gefühl, egal mit wem man arbeitet, ob ich es bin oder mein Freund Jan, der auch mit Männern arbeitet, ich habe das Gefühl, dass dieses ehrlich eröffnen und mitteilen können, ohne verurteilt zu werden, dazu beiträgt, dass der Klient oder Mann oder Mensch merkt, wo er sich belügt und dass, wenn er halt auch bereit ist, die Fragen, die ich ihm stelle, wenn halt Dinge auffallen, zu beantworten, dass er sich selber auf die Schliche kommen kann. Ist das ein bisschen in die Richtung, was du meinst, Melanie?
Das ist absolut in die Richtung, was ich so überlegt habe, was vielleicht hilfreich sein kann und wahrscheinlich auch hilfreich sein wird. Das können natürlich immer unsere Klienten dann ja nur beurteilen, sich vor allem mal ehrlich mit sich selbst beschäftigen zu können, ohne dafür beurteilt oder verurteilt zu werden, weil das ist ja in unserer aktuellen Welt ein ganz großes Thema, dass wir ständig einem Urteil unterlegen sind von außen, dass irgendjemand etwas über unser Verhalten, unser Aussehen, unser bisheriges Leben, unser zukünftiges Leben, unsere Träume meint, sagen zu dürfen und plötzlich ein Gegenüber zu haben, das urteilsfrei dem Ganzen offen gegenüber ist und vielleicht auch mal die, ich sag mal, verrückten Ideen zulässt. Du hast jetzt gerade so schön das Beispiel genannt, Träume, die wir in unserer Kindheit hatten und die wir irgendwann begraben haben, weil wir gedacht haben, ach nein, das passt nicht. Das passt nicht mehr zu meinem jetzigen Leben. Können ja ein sehr, sehr großer Schlüssel sein, um endlich aus diesem Kreislauf rauszusteigen, dass ich irgendjemandem entspreche, aber eigentlich ja nicht mir selbst.
Ja, und viele haben irgendein Talent in der Kindheit gehabt, malen, die haben vielleicht Bilder gemalt oder haben Texte geschrieben oder haben was gebaut, was erfunden, was gezimmert und das alles so vergessen. Da fällt mir ein, und das möchte ich noch mit euch teilen, ich durfte mit einer ganz tollen, sage ich immer, Schweizerin arbeiten in diesem Jahr für 4 Monate. Und da war das wirklich so, die war eine sehr erfolgreiche Bankerin in der Schweiz und lebt wirklich, hat alles, was sie wollte, erreicht. Und wir haben aber diese verrückten Anteile, die sie verdrängt hat, dann betont im Coaching. Und die hat wieder angefangen, mehr zu schreiben. Die schreibt Kurzgeschichten auf Schweizerdeutsch und kann aber auch auf Hochdeutsch, wenn sie möchte, die Geschichten übersetzen. Und sie hat angefangen, weil es auch um Partnerschaft ging, stand im Raum, dass sie sich eine Visitenkarte macht. Und sie kam auf die Idee, dass sie die Visitenkarten mit der Hand malt. Und das kommt sehr gut an. Sie ist damit nicht inflationär, aber sie hat, glaube ich, 2, 3 Männer kennengelernt und jetzt sind wir nicht mehr beim Arbeiten, weil sie jemanden kennengelernt hat mit dieser selbstgemalten, wunderschönen Visitenkarte, wo sie einen kleinen Satz, der passt zu dem Menschen, den sie getroffen hat, aufgeschrieben hat. Und sie hatte mal, sie sagt mir immer, wenn sie sich einmal im Monat meldet, wie es ihr geht, ich danke dir, dass du auch meine verrückten Anteile gesehen hast und mir geholfen hast, dass ich, auch wenn ich glückliche Bankerin bin, dass ich das in meiner Freizeit mache. Und man muss ja manchmal nicht seinen ganzen Beruf hinwerfen oder irgendwas anderes. Aber bei manchen ist es so, die haben halt 50 Stunden, 60 Stunden in der Woche gearbeitet. Und da hat es geholfen, das zu reduzieren, damit sie mehr Zeit haben für Dinge, die sie auch lieben, noch mehr lieben.
Wäre das für dich so eine persönliche Perspektive auf ein gutes Leben, das zu erlauben, was da eben versteckt ist oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr auf die Oberfläche darf?
Ja, also ich würde, ja, nicht so, ja, das ist meine Ansicht. Also man muss nicht alles über einen Haufen werfen. Manche Menschen stehen ja vor großen Entscheidungen, die müssen, weil es gar nicht mehr anders geht, weil sie den dritten Burnout haben, die müssen was beruflich verändern. Aber oft hilft es, die Sachen anders, besser zu organisieren. Und wenn halt manche Talente schlummern und sich auch aufdrängen, dann bin ich der Meinung, sollte man dem folgen, weil gerade Marzena, wenn man in eine Nervenklinik geht, rate mal, was sie da machen, die Ärzte mit einem, unter anderem. Die machen Malkurse, Musikkurse, Trommelkurse, Bastelkurse. Die machen lauter Sachen, die in der heutigen Berufswelt keinen Wert haben, weil es halt die Soft Skills sind. Ja. Aber die machen lauter Sachen, die Menschen zum ersten Mal oder nach langer Zeit wieder tun. Und ich habe am Anfang gelacht, weil ich war im ersten Beruf Theatermaler. Ich habe früher Bühnenbilder gemalt und habe gesagt, ich kann doch malen. Und dann haben die gesagt, die Ärzte, es geht nicht ums Malen, es geht darum, dass sie sich entspannen, einfach ausdrücken, wie sie sich gerade fühlen.
Ja.
Und das, glaube ich, ist ein Schlüssel. Egal, was man tut oder tun möchte, ich vermisse bei vielen Menschen, die ich kennenlerne, dass sie sich irgendwie ausdrücken. Weißt du, wenn wir uns jetzt treffen zu dritt und gehen essen und trinken Kaffee und unterhalten uns danach, dann kommen wir uns doch näher als Menschen, wenn man sich ausdrückt, auch was man liebt und was man schätzt im Leben. Und wenn manche Männer, die reden gar nichts, die reden nur von ihrem Beruf im Dating, weil sie nicht gelernt haben, irgendwas von sich mitzuteilen, weil sie manchmal gar nicht wissen, was in ihrem Herz schlummert. So, jetzt rede ich mich in Rage hier.
Nee, aber das ist voll cool, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, mit diesen einfachen Sachen, was die in so einer Klinik mit Menschen machen,
ja,
die Hilfe brauchen. Du, ich hatte auch Burnout und ich bin durch Lachen rausgekommen. Und deswegen habe ich auch Lachausbildung gemacht.
Ja, toll. Lach-Yoga auch.
Und ja, Lach-Yoga, Lach-Sessen, Lach-Wellness mittlerweile. Und das füge ich auch in meine Konzepte rein, wenn jemand das möchte, weil nicht jeder ist bereit, das tatsächlich so zu erkennen in diesen seriösen Welt,
ja,
Welt dazu. Aber das gehört genauso, wie du gesagt hast, das gehört zum Leben und die Menschen, die das zulassen, die können nur gewinnen.
Ja.
Leichtigkeit nämlich, ne?
Das hast du schön gesagt. Wir können alle nur gewinnen und die Menschen auch nur gewinnen. Und weißt du, es gibt doch, kennt ihr den Schauspieler, ich habe den Namen, Ian McKellen ist das, der hat Gandalf gespielt, den Herr der Ringe. Ian McKellen, der Gandalf, der große Zauberer. Und der hat gesagt, ich kann nicht so gut Englisch, aber er sagte, spiel ein Instrument, geh auf die Bühne, male ein Bild, drück dich aus und du wirst ein glücklicherer Mensch sein, ja. Und er hat gesagt, wenn alle Menschen ein Instrument lernen würden, dann wäre die Welt eine bessere. Weil man sich mit seinen Emotionen beschäftigt und mit schönen Sachen beschäftigt, auch manchmal auch traurigen, und das alles ausdrückt, statt irgendwie im Internet jemanden fertig zu machen, der gerade ein Buch geschrieben hat oder was anderes. Das ist so interessant, dass manchmal Menschen, die nichts in ihrem Leben gewagt haben, über andere urteilen und dann über die herziehen. Das ist nicht schön manchmal.
Nee, das bringt uns vor allem auch nicht weiter. Und ich finde, es bringt uns noch weiter weg von der Menschlichkeit, die wir so dringend wieder brauchen. Und ich habe zum Abschluss unseres wunderbaren Gesprächs habe ich noch eine Frage, die vielleicht ist sie ganz leicht für dich, sie zu beantworten. Vielleicht ist sie aber auch etwas schwieriger. Wenn du aus deiner heutigen Perspektive dem Kind aus dem Hochhaus, das du damals warst, etwas sagen könntest, was würdest du dem mitgeben?
Pui, ich würde dem Kind mitgeben. Entschuldigt. Dass es gut genug so ist, wie es ist. Ich würde dem Kind sagen, du bist gut genug, so wie du bist. Und ich würde ihm sagen, glaub an dich und deine Träume. Das würde ich, glaube ich, sagen, ja.
Ja, das ist ein
du bist gut genug,
ich finde, super Satz, den wir, glaube ich, jedem Kind mitgeben sollten,
ja.
Das auf dem Weg ist und im besten Falle dadurch ein besserer, guter Erwachsener werden kann.
Ja.
Und ich finde, es ist ein unglaublich treffendes, abschließendes Wort von dir, lieber Claudius, zu unserem Gespräch, was facettenreicher noch war, als wir es eigentlich versprochen hatten, glaube ich, im Einstieg. Also mein Appell geht jetzt nochmal raus an alle. Lest unbedingt das Buch. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich bin super gespannt darauf. Weil da gibt es jetzt ja schon zu sehen immer wieder von dir Überschriften, vermute ich mal, ja. Headlines, die wirklich unglaublich spannend sind. Und ich habe eine habe ich noch mal rausgesucht, nämlich Apokalypse um 16 Uhr, danach Mathehausaufgaben. Also ich glaube, spätestens jetzt haben wir auch die jüngeren Menschen gefangen, weil also erst Apokalypse und dann Mathehausaufgaben. Ich glaube, für manche ist eigentlich Mathehausaufgaben die eigentliche Apokalypse.
Ja, das war's für mich auch. Das ist auch lustig, wenn es fertig ist, ich schicke euch ja dann das Buch bald. Das kommt ja in ein paar Wochen aus dem Druck. Das ist ganz süß, wie das zustande kam mit den Mathehausaufgaben. Das war, ich hatte in einen Familienkalender reingeschrieben, 14 Uhr Zahnarzt Franziska, 15 Uhr Hamagedon, 16 Uhr Mathehausaufgaben. Und daraufhin habe ich eine Woche Stubenrest bekommen, genau.
Ups.
Dass da im Kalender drin steht, Hamagedon, 15 Uhr oder 16 Uhr. Das war. Nein, aber vielen Dank. Ich danke euch herzlich, wirklich, dass wir heute drüber sprechen können.
Dankeschön, lieber Claudius. Das war mir eine Freude, dich kennenzulernen und mich so mit dir auch verbinden. Also, Dankeschön.
Danke euch beiden von Herzen.
Ja, vielen, vielen Dank für das super tolle Gespräch, lieber Claudius, liebe Marjana auch.
Liebe Melanie.
Liebe Melanie, aber es klingt immer doof, wenn man sich selber nennt. Und es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um die Klappe zuzumachen. Oder was sagst du, Marjana?
Ja, wir machen jetzt einfach die Klappe zu.
Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss. Das war's schon wieder für diese Folge vom MMPP-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns und lass gerne eine Bewertung da.
Oder teile deine Gedanken und Anregungen mit uns auf LinkedIn.
Ganz genau.
Bis zur nächsten Folge.
Bleib neugierig.
Tschüss.